Ein kurzer Hinweis vorab. Ab Minute 12:30 wird eine schwere Geburt beschrieben. Bei Betroffenen könnte das negative Reaktionen auslösen.
Als ich noch ein Junge war, verbrachten meine Geschwister, die Eltern und ich die Sommerferien regelmäßig im selben kleinen Dorf in Tirol. Auf dem benachbarten Bauernhof versuchte ich, mich nützlich zu machen, ohne dem Bauern zur Last zu fallen. Ich fand alles total faszinierend. Natürlich zuerst mal die Tiere, dann das Melken, die Fütterung, das Ausmisten und Einstreuen. Einfach alles, was dazugehört. Kühe striegeln, Schweinebürsten, das launische Pony namens Cäsar. Vorsicht, beißt gerne. Und dass mir kleinere Aufgaben übertragen wurden, die nach und nach auch größer und verantwortungsvoller wurden, fand ich auch unglaublich toll. Im zweiten Jahr bekam ich mit, dass eine Kuh kalben sollte. Mitten in der Nacht. Es gelang mir, die Widerstände meiner Eltern zu überwinden. Ich durfte dabei sein. Ich stand sehr früh auf, zog mich an und lief durch die kühle und dunkle Nacht in den Stall. Ich kam rechtzeitig. Und was ich dann erlebte, war unvergesslich. Der Tierarzt untersuchte die Kuh, versuchte die Lage des Kalbes im Bauch der Kuh zu bestimmen. Irgendwann waren zwei Füße des Kälbchens zu sehen. Es wurde ein Strick um die Fesseln gebunden und mit vereinten Kräften wurde das Kälbchen zur Welt gezogen. Ein quälender Vorgang. Aber ich war gar nicht abgestoßen, sondern im Gegenteil höchst fasziniert. Und dann plumpste also dieses kleine, glitschnasse Bündel hilflos in Stroh. Der Strick wurde entfernt, Maul und Nase wurden gereinigt, das Kälbchen mit Stroh abgewischt und endlich bewegte es das Köpfchen und die Kuh beäugte es. Einer der Männer nahm es und legte es so, dass die Kuh es erreichen und beschnuppern und sauber lecken konnte. Und die Haut des Kälbchens, die gerade noch schleimig und nass gewesen war, wurde langsam unter der rauen, massierenden Zunge der Mutter zu Fell. Die Männer stießen mit einem Schnaps an. Und dann kam der Augenblick, den ich bei späteren Gelegenheiten immer wieder mit am faszinierendsten fand. Das Kälbchen mit seinen großen Augen kniet mit den Vorderbeinen und versucht, hinten hochzukommen, versucht, auf alle Viere zu kommen. Und mit reichlich Unterbrechungen, aber auch mit großer Hartnäckigkeit gelingt es ihm endlich, die vier noch reichlich unkoordinierten Beine dergestalt ins Stroh zu stemmen, dass es steht. Wackelig, aber es steht. Und macht auch die ersten stakeligen Schritte in die Welt hinein, sozusagen. Bei uns Menschen dauert es bekanntlich etwas länger. Ich erinnere mich, dass ich am nächsten Tag meine Mutter fragte, warum Menschenbabys eigentlich nicht auch gleich laufen können. Ich vermute, die Antwort war in etwa, weil sie noch zu klein sind. Ja, danke schön. Keine Antwort, die meine kindliche Neugier befriedigt hätte. Heute weiß ich, dass wir im Vergleich zu anderen Säugetieren ziemlich unfertig auf die Welt kommen. Ein Grund dafür ist der aufrechte Gang. Dieser setzt gewisse anatomische Grenzen bezüglich der Breite unserer Hüften und des Geburtskanals. Außerdem haben wir ein ziemlich großes Gehirn, bezogen auf unsere Körpergröße und daher auch einen ziemlich großen Kopf. Wir müssen geboren werden, bevor unser Gehirn wirklich reif genug ist für das Leben da draußen. Einige von uns kommen noch etwas unfertiger, also ich hoffe, Sie hören die Anführungsstriche, zur Welt. Wir nennen sie Frühgeburten, obwohl wir, wie eben erwähnt, eigentlich allesamt Frühgeborene sind. Noch früher Geborene wäre der richtigere Begriff. Und bis vor gar nicht so langer Zeit hätte man von zu Frühgeborenen sprechen können, denn eine solche Frühgeburt bedeutete oft das Todesurteil für das Baby. Dass das heute zumindest in unserem Teil der Welt nicht mehr so gilt, ist ein echter Sieg der Medizin.
Siege der Medizin. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
Ich begrüße Sie zum Podcast der Apothekenumschau über die Siege der Medizin. Mein Name ist Ulrich Nöten und ich freue mich, Sie auf dieser spannenden Reise zu den wichtigsten Errungenschaften der Heilkunde zu begleiten. Neben Expertinnen und Experten lassen wir die Geschichte, wie wir sie uns so vorstellen, zu Wort kommen. Folgen Sie mir also auf eine weitere spannende Zeitreise zu bahnbrechenden Entdeckungen und den Menschen, die hinter Ihnen stehen. Die Geschichte des Inkubators und der Neonatologie. Schön, dass Sie wieder da sind. Wir sprechen in dieser ersten Folge unserer zweiten Staffel über die Neonatologie, was auf Deutsch etwa die Lehre von den Neugeborenen heißt. Ein Bereich der Medizin, der sich erst seit relativ kurzer Zeit als eigener Fachbereich emanzipiert hat. Da die medizinische Betreuung von Neugeborenen aber ziemlich viel von dem umfasst, was auch die Erwachsenenmedizin beinhaltet und damit viel zu umfangreich für eine Folge unserer Serie ist, werden wir uns vor allem auf Frühgeborene konzentrieren und auf die Entwicklung eines Gerätes, das zum Symbol des ganzen Bereiches geworden ist, des Inkubators, umgangssprachlich auch Brutkasten genannt. Vielleicht ist es gut, zu Anfang noch einmal zu klären, was Frühgeboren eigentlich heißt und welche Probleme damit einhergehen.
Bei uns in Mitteleuropa haben wir die Frühgeburt definiert als eine Schwangerschaftsdauer, die weniger als 37 Wochen gedauert hat, das heißt 36 Wochen und darunter.
Das ist Dr. Benjamin Ackermann. Er ist seit 15 Jahren in der Kinderklinik des Universitätsklinikums Leipzig tätig und kümmert sich unter anderem um die kleinsten Frühgeborenen.
Früher wurde die Frühgeburt nicht so exakt definiert, beziehungsweise war schwieriger, das Ganze zu definieren, weil es nicht ganz klar war, wann hat denn die Schwangerschaft wirklich begonnen. Natürlich kann man an der Regelanamnese der Frau so ein bisschen ableiten, wann die Schwangerschaft begonnen haben könnte. Früher hat man das aber größtenteils an den Körpergewichten der Kinder festgemacht. So dass, wenn man die ältere Literatur reinschaut, häufig nicht von Monaten gesprochen wird, wie reif war das Kind, sondern wie viel hat das Kind gewogen. 3 Pfund, 4 Pfund, 5 Pfund waren die typischen Einheiten, in denen man dann so geschaut hat, ob die Kinder Chancen haben zu überleben.
Wie standen diese Chancen denn, bevor es die moderne Neonatologie gab? Heute werden immer neue Rekorde aufgestellt. Es gibt Berichte von Kindern mit einem 0,5 Pfund Geburtsgewicht, die überlebt haben. Aber wie sah das vor 100 oder gar 1000 Jahren aus? Oder heute in Ländern ohne ausreichende medizinische Versorgung?
Es gibt einzelne Berichte, dass auch Kinder unter 1000 Gramm schon vor 100 Jahren überlebt haben. Das waren absolute Raritäten. Wenn man sich es heute anschaut, in medizinischen Systemen mit wirklich sehr, sehr schlechter und nicht vorhandener medizinischer Unterstützung, liegt die Schallgrenze so ungefähr bei 32 Schwangerschaftswochen. Unter 32 Wochen überlebt kaum ein Kind und die Sterblichkeit zwischen der 32. und der 36. Schwangerschaftswoche ist auch in der heutigen Zeit noch in medizinischen Entwicklungsländern sehr, sehr schlecht.
Was ich erstaunlich finde, ist, dass der Inkubator, dieses Instrument, das ab dem 20. Jahrhundert die Überlebenschancen frühgeborener Kinder dramatisch verbesserte, auf eine uralte Idee und das alte Ägypten zurückgeht. Möglicherweise auch auf das alte China. Man wird nie herausfinden, wer da bei wem abgeguckt hat oder ob die Erfindung mehrmals an verschiedenen Orten der Welt gemacht wurde. Jahrhunderte vor Christus verwendete man dort bereits Brutkästen. Allerdings nicht für zu frühgeborene Babys, sondern für Hühnereier. In großen Lehmöfen brüteten die Ägypter Eier aus. Schon Aristoteles berichtet von dieser ägyptischen Kunst. Und im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung schrieb der griechische Historiker Diodorus Siculus in seiner 40-bändigen Bibliothek der Geschichte: Die erstaunlichste Tatsache ist, dass die Männer in Ägypten, die sich um Geflügel und Gänse kümmern, diese nicht nur auf die natürliche, allen Menschen bekannte Art und Weise erzeugen, sondern sie auch mit ihren eigenen Händen und dank einer ihnen eigenen Geschicklichkeit in unvorstellbarer Zahl züchten. Und eine damals unvorstellbare Zahl war es in der Tat. Tausende von Eiern konnten die Ägypter in 2 bis 3 Wochen ausbrüten. Die Methode war so erfolgreich, dass sie die Ernährungsgewohnheiten in Ägypten für immer veränderten. Möglicherweise war das der Anfang dessen, was wir heute industrielle Tierproduktion nennen. Aber darum soll es hier nicht gehen. Die Inkubatoren waren im Prinzip große Lehmöfen, oft mit einer ganzen Batterie von Schornsteinen. Diese Schornsteine waren ein bisschen pyramidenähnlich. Nun gut, es waren eher Kegel. Und im Gegensatz zu den berühmten Pyramiden wurden sie auch nicht von Grabräubern heimgesucht, sondern allerhöchstens von Hühnerdieben. Die vielen Schornsteine und ein ausgeklügeltes Heiz- und Belüftungssystem sorgten dafür, dass es im Inneren immer ungefähr so warm war wie unter einer brütenden Henne. Außerdem wurden die Eier regelmäßig gedreht, und zwar bis zu 4.500 Eier in einer einzigen derartigen Anlage. Ein Höllenjob, könnte ich mir vorstellen, in der Hitze des Brutofens. Aber dafür hatten die Hühner frei, mussten sich nicht um das Brüten kümmern, sondern konnten derweil schon einmal die nächsten Eier legen und irgendwann als Höhepunkt und krönender Abschluss ihrer Karriere als Stargast in einem Suppentopf schwimmen. Die Ägypter wendeten diese Technik Jahrtausende lang an. Noch im 18. und 19. Jahrhundert zeigten sich westliche Reisende von dieser Erfindung ebenso beeindruckt wie Diodorus Siculus fast 2000 Jahre vorher. Der Forscher und Erfinder René-Antoine Ferchaud de Réaumur besuchte Anfang des 18. Jahrhunderts Ägypten und sagte, als er eine solche Brutfabrik besichtigte, Ägypten sollte auf diese Brutöfen stolzer sein als auf die Pyramiden. Und wenn René-Antoine Ferchaud de Réaumur das sagt, muss etwas dran sein. Immerhin wurde ein Mondkrater nach ihm benannt. Und Menschen, nach denen Mondkrater benannt wurden, haben in der frühen Geschichte der Neugeborenenmedizin einige Spuren hinterlassen. Wir werden René-Antoine später noch einmal begegnen, zuvor aber möchte ich die Geschichte von Fortunio Licetti erzählen. Wir springen ins Jahr 1577 auf eine genuesische Karavelle, die den Hafen von Rapallo ansteuert. Und dann ist es plötzlich still. Man hört wieder das Knarren des Schiffes und die entfernten Schreie der Möwen. Marias Atem geht flach. Giuseppe wischt seiner fiebernden Frau den Schweiß von der Stirn, während Giulia, die Amme, das Kind vorsichtig abtupft. Es ist vorbei, Maria. Es ist vorbei. Ruh dich aus. Ruh dich aus. Giuseppe wendet sich der Amme zu. Sie erwidert seinen Blick und schüttelt bedauernd den Kopf. Er streckt ihr die Hände entgegen. Es tut mir leid, es tut mir so leid, sagt Giulia und legt den Säugling in seine Hände. Wie klein und wie leicht er ist. Zu klein, zu leicht. Die Augen sind geschlossen, der Mund steht offen. Der winzige Brustkorb bebt kaum merklich. Ah, ein Junge. Giuseppe hebt den Säugling hoch an sein Gesicht und lauscht. Der Atem ist nicht zu hören. Er versucht, ihn an den Lippen zu spüren. Nichts. Die Amme versucht, ihn zu trösten. Euer Weib ist noch jung, Herr, und stark. Sie wird das Fieber überstehen und euch noch viele Kinder gebären. Er lebt, sagt Giuseppe. Die Amme schaut ihn an, nickt, schüttelt den Kopf. Ja, aber wir wollen ihn an ihre Brust legen. Herr, verzeiht aber. Sie unterbricht sich und flüstert mit gesenktem Kopf. Vielleicht ist es besser, wenn sie das Kind nicht sieht. Wenn sie es erst an ihre Brust gehalten hat, dann wird es noch schwerer für sie, das Unausweichliche zu akzeptieren. Gott wollte nicht, dass dieses Kind... Sei still und tu, was ich dir aufgetragen habe. Wer bist du, mir Gottes Willen zu verkünden? Giulia schreckt zurück. Dann nickt sie und beginnt, die Kordeln von Marias schweißdurchtränkten Leinenhemd zu öffnen. Sie versucht, Maria aufzurichten, um ihr das Hemd über den Kopf zu ziehen. Doch die junge Frau ist vom Fieber und der Geburt beinahe besinnungslos und hängt schwer in Julias Armen. Giuseppe steht neben ihr, den Säugling auf der Handfläche der rechten Hand, die linke wie eine Decke auf seinem kleinen Leib. Schließlich zieht Julia Maria das Hemd hoch bis unters Kinn und versucht, sie möglichst bequem zu betten. Maria liegt auf dem Holztisch der Messe. Die hat der Kapitän für sie freiräumen lassen, damit sie einen ungestörten Ort haben. Giuseppe legt ihr das Kind auf den fieberglühenden Oberkörper. Unser Sohn, Maria. Unser Sohn. Unsere Liebe und unser Glück. Wir wollen ihn Fortunio nennen. Doch dann wendet er sich unvermittelt ab, tritt ans Heckfenster und schaut hinaus aufs Meer. Die Amme soll nicht sehen, dass er mit den Tränen kämpft. Glatt und schwer liegt die See unter einem bleiernen Himmel. Einige Fischerboote, von Möwen umschwärmt, hängen wie sie in der Flaute. So nah ist der Hafen, und doch kann es noch Stunden dauern, bis sie ihn erreichen. Der Kapitän hat zwei Ruderboote ausbringen lassen. Die Männer an den Riemen haben das Schiff ins Schlepptau genommen, und so kriechen sie mühsam in Richtung Rapallo, ihrer neuen Heimat, entgegen. Giuseppe ist Arzt. Er weiß, die Amme hat recht. Oft genug hat er Kinder gesehen, die zu früh zur Welt kamen. Beinahe alle sind kurz nach der Geburt gestorben. Die, die überlebten, blieben meist schwach und starben im frühen Kindesalter. Sein Sohn Fortunio ist gut 8 Wochen vor der Zeit. Und noch nie hat er von einem Kind gehört, das so zeitig zur Welt gekommen, überlebt hätte. Ist es meine Schuld? Liegt es an mir? Fragt er sich. Giuseppe ist beinahe 50. Maria ist seine zweite Frau. Die erste, Federica, hatte ihm 3 Kinder geboren, von denen nicht eines das 2. Lebensjahr erreicht hatte. So vielen Frauen hat er als Arzt bei oder nach der Geburt beigestanden, so manches Kind vor dem Tod gerettet. Doch ihm selbst blieb das Glück versagt. Mit Maria, hoffte er, könne sich das Schicksal wenden. Noch ist es nicht zu spät. Er ist schon etwas alt, doch kräftig und vermögend genug, um seiner Frau und einem ganzen Haus voller Kinder ein gutes, sorgenfreies Leben zu bieten. Nicht zuletzt deshalb sind sie ja jetzt auf diesem Schiff, auf dem Weg nach Rapallo, wo eine neue Stellung als Leibarzt eines reichen Patriziers aus dem Geschlecht der Grimaldis auf ihn wartet. Und ein kleines, aber schönes Haus mit einem Garten, von dem aus man auf den Hafen hinabschauen kann. Ein Garten, wie dafür geschaffen, von Kindergeschrei erfüllt zu werden. Dort sollte Marias Kind zur Welt kommen. Und nicht auf diesem plumpen Holztisch in dieser miefigen Messe einer alten, wurmzerfressenen Karavelle mit dem Namen Maria Santa Madre di Dio. Maria, heilige Mutter Gottes. Ein Name, der jetzt wie Hohn klingt, während seine Maria und Fortunio im Leib des Schiffes mit dem Tod ringen. Fortunio sollte nicht hier zur Welt kommen. Und vor allem nicht schon jetzt. War es ein Fehler, auf dieses Schiff zu gehen? Aber sie hatten ihre Bleibe in Recco verkauft und mussten sie verlassen. Das ganze Geld hat er in das Haus in Rapallo gesteckt. Und sein neuer Herr war zudem ungeduldig. Und so waren sie mit der Santa Madre in See gestochen, obwohl Maria schon seit Tagen über Unwohlsein klagte. Doch ein Tag auf See erschien ihm besser als der mühsame Weg auf einem Karren über Land. Aus einem Tag für den kurzen Weg von Recco um die Halbinsel Portofino herum nach Rapallo waren 4 Tage geworden. Ein Sturm hatte sie auf das Ligurische Meer hinausgezwungen und die anschließende Flaute sie zur Untätigkeit verdammt. Maria, die Amme und er waren im Sturm seekrank geworden. Und Maria ging es immer schlechter. Der harte Schiffszwieback und das brackige Wasser, mit denen man sie abspeiste, taten sicher ihr Übriges. Der Kapitän hatte auf Giuseppes Nachfragen und Flehen hin nur mit den Schultern gezuckt, die Handflächen nach oben gedreht und bedauernd in die Luft geschaut. Gott gefällt es uns, länger hier draußen zu halten, als wir es vorhatten. Und als unser Proviantmeister es ahnen konnte. Mit mehr kann ich leider nicht dienen. Giuseppe war sich ziemlich sicher, dass es Bratensoße war, was da im Bart des Kapitäns hing. Und wieso hielt sich neuerdings jeder für einen Kenner des göttlichen Willens? Und sollte ein guter Kapitän nicht vorbereitet sein auf alle Unwägbarkeiten besagten göttlichen Willens? Nun ja, immerhin hatte der Kapitän ihn die Messe zur Verfügung gestellt. Und wenn es Gott gefiel, würden sie noch heute den Hafen erreichen. Vielleicht noch rechtzeitig, um einen Priester aufzusuchen, damit sein Sohn nicht ungetauft sterben musste.
»Dottore Licetti«,
ruft ihn die Amme aus seinen Gedanken. Giuseppe reißt sich vom trostlosen Anblick des grauen Meeres los und eilt an den Tisch zurück. Vorsichtig hebt Giulia den Säugling von Marias Brust.
»Eure Frau glüht. Sie wird das Kind verbrennen.«
Er nickt und wischt sich mit der Hand übers Gesicht. Dann streckt er die Hände aus, um seinen Sohn entgegenzunehmen. Doch Giulia schüttelt den Kopf.
»Nein, ihr könnt ihm nicht helfen. Überlasst es mir. Und verzeiht, was ich eben sagte. Ihr habt recht. Euer Sohn lebt. Das ist alles, was zählt. Wenn überhaupt, dann kann ich ihm jetzt noch helfen.
Nein, nein, Giulia, verzeih mir. Ihr hattet recht. Gott wird ihn bald zu sich rufen. Er will ihn an seiner Seite und nicht unter uns armen Sündern.
Nun erklärt ihr mir Gottes Willen, Dottore«,
schnauft die Frau. »Dabei können wir beide ihn nicht kennen. Vielleicht will er euren Sohn sterben lassen, vielleicht lässt er aber auch ein kleines Wunder geschehen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass er nicht will, dass wir aufgeben, solange noch ein Funke Leben in ihm ist. Und nun kümmert euch um die Signora. Das Fieber muss sinken.«
»Er ist sogar zu schwach zum Trinken. Wie willst du ihm helfen?«
»Meine Milch fließt reichlich und wir Ammen kennen die Kniffe, um einem Kind beim Trinken zu helfen. Ich nehme euren Sohn unter meine Fittiche. Ich werde ihn behüten und wärmen wie eine Glucke. Vielleicht lässt der Herr ein Wunder geschehen«,
wiederholt sie.
Giuseppe mustert sie stumm. Dann nickt er und zwingt sich zu einem Lächeln. »Ja, Fortunio braucht ein kleines Wunder. Aber Wunder geschehen nur, wenn man sie zulässt und vielleicht ein bisschen nachhilft. Wie eine Glucke«, murmelt er, während er einen Stofflappen in den Eimer mit kaltem Wasser taucht, ihn ausbringt und seiner fiebernden Frau damit die Stirn kühlt. Vor Jahren war er auf das Landgut des Grafen von Lavagna gerufen worden, als dessen Frau krank da niederlag. Die Malamatone, die wütende Krankheit, hatte sie ergriffen. Er konnte nicht viel für sie tun, außer kalte Kompressen, einige Kräuter gegen Fieber, Husten und Kopfschmerzen zu verordnen, sowie darauf zu pochen, dass man ihr vorübergehend den von ihr geliebten Panettone vorenthielt und sie stattdessen mit kräftigender Hühnerbrühe versorgte. Dies nun hatte dem Grafen ungemein gefallen. Denn wie sich herausstellte, hatte er gerade etwas in Betrieb genommen, das er den ägyptischen Hühnerbrutofen nannte. Und er nötigte Giuseppe, der lieber wieder heimgekehrt wäre, zu einem Ausritt. Das Gebäude, das ihm der Graf zeigte, war, anders als es die Ankündigung erwarten ließ, nicht besonders beeindruckend. Eigentlich nur ein unscheinbarer kleiner Stall. Allerdings mit 4 Schornsteinen auf dem Dach. Das Innere aber war sehenswert. 4 Öfen in den Ecken spendeten Wärme. Eine Reihe von Luken und Fenstern sorgte für leichten Durchzug. In der Mitte, in Sand gebettet, lagen wohl 200 oder 300 Eier. 2 alte Frauen krochen auf Knien herum und wendeten sorgfältig ein Ei nach dem anderen.
»Und wenn sie durch sind, fangen sie wieder von vorne an«, lachte der Graf. »Nachts sind ihre Töchter dran. Kommt, gehen wir wieder nach draußen. Ich schlüpfe gleich selbst in dieser Hitze.«
Draußen nahm er eine Flasche Rotwein aus seiner Satteltasche und schenkte 2 Holzbecher voll. »Eine fantastische Erfindung«, schwärmte er. »4 Bauernmägde erledigen die Brutarbeit von 100 Hennen, die unterdessen neue Eier legen können. Sehr rentabel. Und funktioniert erstaunlich gut. Kaum ein Ei misslingt. Und wenn doch, so liegt es an der Ungeschicklichkeit der Mägde. Für Hühnerbrühe für meine Frau ist jedenfalls reichlich gesorgt.« Die Frau des Grafen überstand die Krankheit. Ob wegen oder trotz Giuseppes Behandlung, vermochte niemand zu sagen. Der Graf jedenfalls
zeigte sich erkenntlich. Alle paar Wochen brachte seitdem ein Bote zwei Hühner und eine Stiege mit Eiern bei den Licetis vorbei. Nun, auf Hühner und Eier vom Grafen würde Giuseppe an seiner neuen Wirkungsstätte verzichten müssen. Doch vielleicht hatte der Graf ihm etwas viel Wertvolleres geschenkt. Eine Idee nämlich. Eine Idee für ein kleines Wunder. Wie eine Glucke, murmelt Giuseppe noch einmal und streichelt seiner Frau zart über das Gesicht. Maria öffnet die Augen. Ich verstehe nicht, flüstert sie. Nun, wir ahnen es, der Junge wird überleben. Und wie? Nach seiner viel zu frühen Geburt an Bord eines Schiffes auf dem Weg nach Rapallo im Jahre 1577 überlebt Fortunio Licetti 80 Jahre lang. Er wird ein berühmter Philosoph, Arzt, Astronom und ein guter Freund Galileo Galileis. Und, wie es sich für diese Geschichte gehört, wird auch nach ihm ein Mondkrater benannt, auf der Vorderseite des Mondes. Alles, was dazu nötig war, war das kleine Wunder, das sein Vater vollbrachte, indem er nach dem Vorbild der Hühnerbrutöfen einen kleinen Inkubator konstruierte, der seinem Sohn half, die ersten Wochen zu überstehen. Zugegeben, bei dieser ganzen Geschichte bleibt einiges der Fantasie überlassen und die Frage, ob die Sache tatsächlich so stattfand oder ob Fortunio seine eigene Legende schuf, wird sich nie mehr klären lassen. Fortunio Licetti jedenfalls gilt als der erste Mensch, dem ein Inkubator im Säuglingsalter das Leben rettete. Doch letztlich haben wir dafür nur seine eigene Aussage als Beleg. Wir haben Dr. Ackermann gefragt, ob die Geschichte des Kindes aus dem Hühnerbrutofen grundsätzlich stimmen könnte.
Ich kann aber was aus meiner persönlichen Familiengeschichte erzählen. Dass Großeltern mütterlicherseits haben einen Bauernhof im Bayerischen gehabt und viele Kinder. Und da muss es auch einmal eine Mangelgeburt gegeben haben. Die wurde als 3 Pfund geschildert. Schwangerschaftswoche kann ich eben nicht sagen. Und dieses Kind wurde immer in der Nähe des Backofens zum Schlafen hingelegt. So dass man da durchaus vorstellen kann, dass diese externe Wärmezufuhr, so ein alter Bauernofen hat ja eine gewisse konstante Temperatur über eine längere, relativ lange Zeit geboten, dem Kind wirklich ein bisschen Unterstützung geboten haben könnte. Wirklich harte Zahlen gibt es leider aber nicht. Vermutlich war es aber auch so, dass Kinder unter 2 Kilo Geburtsgewicht in aller Regel verstorben sind.
Fortunio Licetti, heißt es, habe bei der Geburt auf der Handfläche eines Erwachsenen Platz gefunden. Wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das nicht den Tatsachen entsprechen kann. Die Temperatur ist nur eines von vielen Problemen, mit denen vorzeitig geborene Kinder zu kämpfen haben. Im Mutterleib wird ihnen eine Art All-Inclusive-Verpflegung geboten. Die Mutter sorgt für die Wärme, versorgt den Fötus mit Nahrung, atmet für 2. Das Baby kann alle Kraft und Energie in sein enormes Wachstum stecken. In der 25. Schwangerschaftswoche beträgt das Gewicht eines Babys um die 500 Gramm.
Bis zum Zeitpunkt der Entbindung würde sein Geburtsgewicht ver6- bis 7-fachen in der Zeit, bis es dann auf die Welt kommt. Ein ähnliches Wachstum streben wir auch an bei den Frühgeborenen, die eben mit 500 Gramm auf die Welt kommen. Dafür brauchen sie sehr viele Kalorien. Unsere Frühgeborenen sollen 150 bis 170 Milliliter pro Kilo pro Tag trinken. Ausgehend von einem normalen, gesunden Erwachsenen wären das ungefähr 10 bis 11 Liter Milch. 8.000, 9.000 Kilokalorien mindestens, was wir verdauen müssten. Und dann würden die meisten Menschen auch jenseits der Frühgeburtsperiode sehr gut gedeihen.
Auch für den Energiehaushalt des Fötus spielt die von außen zugeführte Wärme eine große Rolle. Denn ohne diese würde das Baby einen großen Teil der zugeführten Kalorien verbrauchen, um selbst seine Temperatur zu halten. Bei der Umgebungstemperatur handelt es sich also um eine indirekte Kalorienzufuhr. Alles, was das Kind nicht selbst in Wärme umsetzen muss, kann es für das Wachstum und das Gedeihen einsetzen. Der Kalorienbedarf bleibt trotzdem enorm. Neugeborene haben keine Reserven. Sie müssen von Beginn an mit Nährstoffen versorgt werden.
Früher hat man noch abgewartet, bis man mit der Nahrungsgabe angefangen hat, als das Kind geboren wurde. Und jetzt spricht man schon dafür, relativ zeitnah anzufangen in den ersten Lebensstunden.
Julia Reich arbeitet seit 11 Jahren auf der Neonatologie in der Leipziger Uniklinik als Kinderkrankenpflegerin für Intensivmedizin. Sie wird uns ein bisschen aus der heutigen Praxis erzählen. Die Milch für die Frühgeborenen kommt aus der Frauenmilchbank der Klinik. Ihre Mütter produzieren bei einer vorzeitigen Geburt noch keine eigene Milch. Andere Mütter produzieren mehr, als ihr Kind benötigt und können Muttermilch spenden. Es ist sozusagen eine zeitgemäße Variante des Ammenwesens.
Also die Kleinkinder kriegen 12 Mahlzeiten und je größer die werden, fängt man dann auch mit 8 Mahlzeiten an oder man stellt eben irgendwann von 12 auf 8 Mahlzeiten um, weil man auch kontinuierlichen Blutzucker halten möchte. Je nach Gewicht des Kindes dann meistens nur 0,5 oder 1 Milliliter und dann wird es kontinuierlich gesteigert. Das findet eben erstmal über die Magensonde statt.
Und dies ist ein weiteres Problem. Um selbst trinken zu können, müssen die Kinder weit genug entwickelt sein. Ist das nicht der Fall, schafft heutzutage eine Magensonde Abhilfe. Denn trinken ist eine ziemlich knifflige Angelegenheit.
Das Problem ist, dass die Kinder, um sich ernähren zu können, einen Unterdruck aufbauen müssen. Sowohl um aus einer Flasche, als aber auch aus der Brustvase trinken zu können. Sodass die Kinder, die zum einen die Kraft haben müssen, diesen Unterdruck aufzubauen, um wirklich die Milch einsaugen zu können. Zum anderen müssen die aber auch die Fähigkeit haben, nicht nur zu trinken, sondern auch Pausen zu machen und zu atmen. Das Trinken ist für das Frühgeborene und auch für das Neugeborene ein sehr, sehr anstrengender Prozess, wo die Kinder sehr viel Kalorien verbrauchen.
Häufig müssen Frühgeborene auch beatmet werden.
Die Lunge extrem Frühgeborene, also 24., 25., 26. Schwangerschaftswoche, ist anatomisch gesehen eigentlich noch keine Lunge, wie wir sie uns vorstellen, mit vielen Kammern, in denen man Gas aufnehmen kann, auch Gas abgeben kann, sondern ist eigentlich mehr eine Art Drüse, die Flüssigkeit produziert. Als ich angefangen habe mit Neonatologie, war es die Regel, dass die Kinder intubiert beatmet waren. Mittlerweile trauen wir den Frühgeborenen deutlich mehr zu und die Frühgeborenen bekommen, zumindest wenn sie ausreichend Atemantrieb haben, ein Atemhilfssystem auf die Nase. Frühe Neugeborene sind praktisch reine Nasenatmer, sodass wir den Mund nicht mit abdecken müssen. Und sie kommen entweder kleine Stöpsel in die Nase oder eine kleine Maske auf die Nase, was relativ dicht abschließt und dann einen Druck aufbaut, der über den Rachen in die Lunge weitergeleitet wird.
Aber gehen wir noch einmal ein paar Jahrhunderte zurück. In eine Zeit ohne Magensonden, Atemstöpsel und Milchbänke. Ende des 16. Jahrhunderts erfand ausgerechnet Fortunio Licetis Freund Galileo das Thermoskop, einen Vorläufer des Thermometers. Eine zuverlässige Temperaturmessung ist entscheidend bei der Versorgung Frühgeborener. Insofern finde ich es nur fair, dass auch nach Galileo ein Mondkrater benannt wurde. Um den Beginn des 17. Jahrhunderts nahm die Entwicklung von Inkubatoren so richtig Fahrt auf, leider nur für Hühnereier. Der Holländer Cornelis Trebbel entwickelte einen Hühnerbrutofen mit Quecksilberthermostat. Also ein Gerät, das selbstständig die Temperatur halten konnte. Es gilt als eines der ersten belegten Geräte mit Rückkopplungssteuerung. Cornelis Jacobson Trebbel war wirklich ein erstaunlicher Mann. Wollen Sie mal hören? Er beschäftigte sich unter anderem mit Alchemie und der Verwendung von Sprengstoffen im Bergbau. Er entwickelte eine Frischwasserversorgung für die holländische Stadt Middelburg und eine ewige Uhr. Er baute Brunnen, Brillen, Laterna Magicas, hydraulische Orgeln, Theaterkulissen, Masken, ein Perpetuum mobile, bewegliche Statuen, Special Effects für das Theater, zum Beispiel Blitz und Donner. Er war an der Trockenlegung der Sümpfe um Cambridge und der Erfindung des Knallquecksilbers beteiligt, experimentierte mit Luftdruck und Sprengstoff, erfand Solar-Cembalos, Seeminen, Torpedos und einen Vorläufer des Barometers sowie das erste Unterseeboot der Welt, eine besonders leuchtende rote Farbe, automatische Präzisionslinsenschleifmaschinen, das zusammengesetzte Mikroskop und ein frühes Air-Conditioning-System. Außerdem wird ihm die Entdeckung der batavischen oder auch der Bologneser Träne zugeschrieben, einer Kuriosität, die eine wichtige Inspiration für die extrem stabilen Gläser war, die wir heute zum Beispiel in unseren Smartphones haben.
Außerdem war Drebbel Kartograf, ein begabter Maler und Kupferstecher, erzeugte 6 Kinder und betrieb eine Kneipe. Es ist nicht bekannt, was er in seiner Freizeit veranstaltete. Wichtig für uns sind ohnehin vor allem der Brutkasten und natürlich der Umstand, dass ein Mondkrater nach Cornelis Drebbel benannt wurde. Es fasziniert mich immer wieder, in wie vielen unterschiedlichen Bereichen diese damaligen sogenannten Naturphilosophen Bedeutendes geleistet und damit die Grundlagen für die modernen Naturwissenschaften der westlichen Welt geschaffen haben. Da wurde allerdings auch vieles nachgeholt, was in Fernost und in der arabischen Welt bereits früher bekannt war. Das nur nebenbei. 1747, also noch einmal 100 Jahre später, stellte der französische Naturforscher und Wissenschaftler René-Antoine Ferchaud de Réaumur, der Mann, der die Brutöfen und nicht die Pyramiden für den eigentlichen Stolz der alten Ägypter hielt, der französischen Akademie der Wissenschaften einen weiterentwickelten Eierinkubator mit einem von ihm erfundenen und sehr präzisen Alkoholthermometer vor. Und mit Réaumur endet dann auch die Ära der Mondkrater-Namensgeber, zumindest was unsere Geschichte angeht. Dafür aber beginnt im 19. Jahrhundert eine neue Ära. Immer mehr Ärzte und Techniker kommen auf die Idee, die Technologie des Eierinkubators zur Rettung Frühgeborener einzusetzen. Um einem Missverständnis vorzubeugen, das heißt nicht, dass man sich vorher nicht um Frühgeborene bemüht hätte. Es fehlte nur an den richtigen Methoden und der Technik. Schon immer wurden Neugeborene und insbesondere solche mit zu geringem Gewicht an den Leib der Mutter gewickelt oder mit Wärmflaschen, mit vorgewärmten Tüchern oder mit erhitzten Steinen warm gehalten. Alles gute und sinnvolle Sachen, in vielen Fällen aber nicht genug. 1835 erfand der Leibarzt der russischen Zarin Fjodorowna, Geheimrat Johann Georg von Rühl, die Wärmewanne, die als Rühlsche Wiege bekannt wurde.
Die ersten Inkubatoren haben das eben mit Wasserbädern, mit warm gewärmtem Wasser, teilweise kochendem Wasser, was dann über eine Zeit abgekühlt ist, gemacht. Das war aber ein großes Problem, da in der damaligen Zeit zum einen die Temperaturmessung nicht sehr valide war und zum anderen die Temperaturkonstanz, die so ein früher Neugeborenes braucht, einfach nicht gewährleistet werden konnte.
Die Babys lagen in der Rühlschen Wiege wie in einer normalen Babybadewanne. Das Wasser allerdings floss nicht in die Wanne, sondern durch den Hohlkörper einer Doppelwand. Im Prinzip lag das Kind also in einem mit heißem Wasser betriebenen Heizkörper. Diese Wärmewannen konnten die Überlebensrate bei Säuglingen mit einem Geburtsgewicht von um die 2500 Gramm von 35% auf über 80% anheben. Babys mit einem deutlich niedrigeren Geburtsgewicht aber konnten sie kaum helfen. 1864 konnte Karl Sigmund Franz Credet die Konstruktion noch einmal verbessern. Der Rand war nun deutlich höher, so dass das Baby trotz der oben offenen Wanne gut vor der kälteren Außentemperatur geschützt war. Credet war Gynäkologe und Geburtshelfer und einer der Wegbereiter der Säuglingsmedizin. Er ist auch der Erfinder der Credet-Prophylaxe, die in Deutschland bis 1986 gesetzlich vorgeschriebener Teil der U1-Untersuchung bei Neugeborenen war. Ein anderer Name für diese Behandlung: Augentripper-Prophylaxe. Schwangere, die mit der Gonorrhoe, dem Tripper, infiziert waren, konnten diese Infektion bei der Geburt an ihre Kinder weitergeben, bei denen sie zu einer eitrigen Bindehautentzündung und zur Erblindung führen konnte. Credet behandelte Neugeborene mit silbernitrithaltigen Augentropfen und konnte mit dieser leider sehr schmerzhaften Prozedur den Augentripper bei Neugeborenen effektiv verhindern. Heute stehen schonendere Mittel zur Verfügung. Die Prophylaxe ist nicht mehr vorgeschrieben, wird aber immer noch empfohlen. Zurück zum Inkubator, und diesmal wirklich. Um das Jahr 1880 entwickelte der Pariser Arzt Stéphane Tarnier das erste Gerät, das man als Inkubator im heutigen Sinne bezeichnen könnte. Tarniers Inkubator war eine Holzkiste mit einem Bettchen und Wassertanks, die von einem Alkoholbrenner erhitzt wurden. Sie war das erste geschlossene System. Auf der Holzkiste lag ein Glasdeckel und so konnte das Kind in einer konstanten Umgebungstemperatur von 37 Grad Celsius liegen. Mit dieser Couveuse, wie sie im Französischen genannt wird, konnte Tarnier an der Pariser Maternité über einen Zeitraum von 3 Jahren die gesamte Säuglingssterblichkeit um 28% senken. Falls Sie sich gefragt haben, warum wir vorhin so ausführlich von Brutkästen für Eier geredet haben, die Idee zur Couveuse kam Tarnier, als er in einem Pariser Freizeitpark, in dem Pflanzen und Tiere aus Frankreichs Überseekolonien bestaunt werden konnten, einen Brutkasten für die Eier exotischer Vögel sah. Und der wiederum war nach dem Vorbild von Brutkästen für Hühner gebaut worden. Freizeitparks spielten übrigens in der Geschichte des Inkubators eine noch größere Rolle als Mondkrater. Aber dazu kommen wir gleich. Tarniers Erfindung wurde bald von anderen aufgegriffen und verbessert. 1884 stattete Gustave Eustache sie mit einem System aus, das die Luft erneuerte und befeuchtete.
Eine wichtige Zusatzfunktion, die auch extrem wichtig für die extrem Frühgeborenen ist, ist die Feuchteregulation. Normalerweise wäre das Kind ja in einer Flüssigkeitsumgebung mit 100% Luftfeuchte. Darauf ist auch die Haut des Frühgeborenen ausgelegt. Was wir machen, ist, dass wir die Luftfeuchte im Inkubator regulieren bis hoch zu 100%, was die unzureichende Barrierefunktion der Haut mithilft zu ersetzen. So sehen wir, dass die extrem Frühgeborenen bei uns sehr viel freies Wasser verlieren. Und um dem gegenzuwirken, erhöhen wir die Umgebungsfeuchte, dass die Kinder eben weniger Wasser verlieren und die Salze im Blut näher am Normalwert bleiben.
1890 entwickelte Pierre Budin, ein Schüler von Tarnier, eine Couveuse mit selbstregulierender, permanenter Gasheizung und Alarmsystem, was die Bedienung des Gerätes und die Betreuung der Säuglinge weiter erleichterte. An dieser Stelle könnte die Geschichte mit dem Satz enden: Daraufhin wurde der Inkubator in Krankenhäusern und Geburtskliniken eingeführt und rettete unzählige Neugeborene. Doch wie so oft geht die Geschichte ihren eigenen Weg oder, wie in diesem Fall, einen jahrzehntelangen Umweg. In Frankreich und Deutschland wurden in Krankenhäusern und Geburtskliniken einige Inkubatoren eingesetzt, aber von einer flächendeckenden Versorgung war man weit entfernt. 1896 begann ein aus heutiger Sicht besonders bizarres Kapitel in der Geschichte des Inkubators. Es sollte 47 Jahre andauern und erst 1943 enden. Die Geschichte beginnt in Berlin, aber wir springen mitten hinein und zwar ins Jahr 1922 nach Amerika, New York, Coney Island, in Martin Coneys Infantorium. Willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, hochgeschätztes Publikum. Treten Sie ein in eine Welt der Sensationen und Genüsse. Vergessen Sie den Alltag, vergessen Sie Ihre Sorgen, vergessen Sie sich selbst. Und lassen Sie sich verführen, erleben Sie Nervenkitzel, wie Sie ihn noch nie erlebt haben. Und das alles für nur 25 Cent Eintrittsgeld. Willkommen auf Coney Island im Südwesten New York Citys, dem Spielplatz der Welt, wie es manche völlig zu Recht nennen, der größten Ansammlung von Vergnügungsparks in den ganzen Vereinigten Staaten von Amerika. Ziel von Millionen Besuchern Jahr für Jahr. Und heute, an diesem strahlend schönen Septembertag im Jahr 1922, auch das Ziel von Mary und Walter Higgins. Die beiden jungen Leute stammen aus Gardiner, einem kleinen Ort im Bundesstaat New York. Ihre Hochzeitsreise hat sie hierher geführt, nach New York City. Was für aufregende Tage! Die Wolkenkratzer Manhattans, der Central Park, der Blick von der Freiheitsstatue. Vor allem die vielen, vielen Menschen. Menschen aus allen Teilen der Welt.
Mary, die gerade einmal 20 ist und ihren Heimatort bisher noch nie wirklich verlassen hat, kann sich gar nicht satt sehen und hören und riechen. Walter ist 3 Jahre älter als sie, ein weltgewandter Mann, der nicht ganz so leicht zu beeindrucken ist. Eine Handelsreise hat ihn immerhin schon einmal bis nach White Plains geführt, das sage und schreibe 25 Meilen landeinwärts von Manhattan liegt. Tatsächlich kann er dem Trubel der Großstadt nicht viel abgewinnen. Einzig die großen Kirchen und Kathedralen begeistern ihn. Trutzburgen des Glaubens, in diesem wimmelnden, größenwahnsinnigen, dekadenten, vielsprachigen, himmelsstürmenden Babylon, das sich New York nennt und für den Nabel der Welt hält. Wäre es nach ihm gegangen, hätte die Hochzeitsreise in einen Nationalpark geführt. Aber es ist wirklich schwer, Mary etwas abzuschlagen. »Ich will die Welt sehen«, hatte sie gesagt. »Und die ganze Welt kommt nach New York.« Für Mary vergingen die Tage viel zu schnell. Morgen schon geht es zurück in ihre kleine, gemächliche Heimatstadt, wo die größte Sensation der Jahrmarkt ist, der 2-mal im Jahr seine Zelte auf einem Feld aufschlägt. Doch heute sind sie hier auf Coney Island. Und dieser letzte Tag stellt alle anderen Tage zuvor in den Schatten. Komm, Walter, zur Achterbahn. Oh nein, Mary, bitte alles bloß das nicht. Das würde sein Magen nicht mehr verkraften, da ist sich Walter ganz sicher. Nicht nach dem kandierten Apfel und der selbstverständlich alkoholfreien Bowle und dem gebratenen Hähnchen und der Zuckerwatte und der ersten Achterbahn. Lass uns gehen, es war genug. Wir wollen uns doch noch die Grace Church anschauen. Sie zieht ihn lachend am Ärmel durch das nachmittägliche Gewühl des Lunaparks. Ach komm schon, ruft sie. In die Kirche gehen wir zu Hause oft genug, aber sowas... Mary lässt ihn los und dreht sich mit ausgebreiteten Armen im Kreis. Komm schon, Walter, eine Fahrt, dann können wir uns die Kirche gerne anschauen. Na gut, aber warum die Achterbahn? Soll ich dir vielleicht eine Rose schießen oder... Ach, das ist langweilig. Das gibt's auch auf dem Jahrmarkt zu Hause. Bloß komm jetzt zur Achterbahn. Walter ist drauf und dran aufzugeben, als sich hinter ihm jemand räuspert. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht belauschen. Es ist ein junger Mann mit einem Sandwich-Plakat vor der Brust. Warum tun Sie es dann? Fragt Walter konsterniert. Das Letzte, was er brauchen kann, ist ein Zeuge, wenn er sich wieder mal einer von Marys Launen beugt. Erst recht nicht, wenn dieser Zeuge ein außergewöhnlich attraktiver junger Mann ist, wie sich Walter neidvoll eingestehen muss. Oh, ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, aber ich stehe schon die ganze Zeit hier. Und Sie haben sich diesen Platz für Ihr Gespräch ausgesucht. Jetzt werden Sie auch noch frech. Sie arbeiten hier, wie ich sehe, als Lockvogel, oder? Ich werde mich bei Ihren Vorgesetzten beschweren. Walter, warte doch mal, mischt sich Mary ein und wendet sich an den jungen Mann. Sie zeigt auf das Plakat um seinen Hals. Was sind denn Infant Incubators? Etwas, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Echte, lebende Babys, klein wie Puppen. Eine Weltsensation, seit 20 Jahren eine der erfolgreichsten Ausstellungen hier in Coney Island. Sehen Sie, staunen Sie, lernen Sie und lassen Sie sich rühren von den Kleinsten der Kleinen. Lebende Babys? Fragt Walter. In einem Vergnügungspark? Was ist denn das nun wieder für ein Unsinn? Kein Unsinn, eine medizinische Sensation. Sie werden es nicht bereuen, verspricht der junge Mann, der wirklich unverschämt gut aussieht. Walter konstatiert verärgert, dass dies seiner frisch Angetrauten nicht entgangen ist, wenn er ihren kecken Blick richtig deutet. Unsinn, sage ich. Komm, Mary, lass uns gehen. Wir wollen doch zur Achterbahn. Aber Walter, Babys. Ich liebe Babys. Warum sollen wir uns hier Babys anschauen? Wir werden noch genug Babys sehen. Nicht solche, mein Herr, nicht solche. Also, na ja, hoffentlich nicht. Was soll das heißen? Sind dort monströse Missgeburten ausgestellt? Mary, das kann nicht dein Ernst sein. Sowas wollen wir nicht sehen. Der Mann schüttelt so vehement den Kopf, dass sein Sandwich-Plakat hin und her klappert. Nein, nein, keine Monster, ganz sicher nicht. Die niedlichsten Kinder der Welt. Glauben Sie mir, das müssen Sie sehen. Natürlich bekommt Mary ihren Willen. Walter wird noch an seiner Stellung als Familienoberhaupt arbeiten müssen. Bis dahin muss sie zumindest seine schlechte Laune ertragen. Nochmal 10 Cent Eintritt. Dieses ganze Coney Island ist eine einzige Maschine, die hart arbeitende Menschen das Geld aus der Tasche zieht. Von wegen nur 25 Cent. Die sind ja nur der Eintritt für dieses Räuberlager, dem man am Ende um den letzten Cent gebracht wird. Mary verdreht die Augen. Ach, Walter, komm. Sie gehen von der Kasse am Eingang der Halle durch einen langen Gang. An den Wänden sind Schautafeln ausgestellt. Doch Mary lässt ihm keine Zeit, sie zu betrachten und zu lesen. Schon wieder zieht sie an seinem Ärmel. Die paar Cent tun uns doch nicht weh. Du verdienst genug und wir haben die ganzen Flitterwochen auf das Geld geachtet. Und es ist ja auch für einen guten Zweck. Behauptet der Mann an der Kasse, grunzt Walter. Ich habe da meine Zweifel. Die Ausstellungshalle ist kleiner als gedacht und mit Besuchern gefüllt. Die Menschen drängen sich an einem niedrigen Geländer vor einer Wand, an der Rohre entlanglaufen und einige Zimmerpalmen stehen. Dazwischen sieht Walter mehrere Schwesternhäubchen. Mehr ist von hier nicht zu erkennen. Doch Mary drängt sich durch die Menge und zieht ihn wieder hinter sich her. Entschuldigen Sie, Entschuldigung, ja danke, Verzeihung, dürften wir mal... Oh. Hinter einem niedrigen Geländer stehen die Infant Incubators. Rundum verglaste Vitrinen auf Sockeln aus Metall. Dicke Rohre führen in den Sockel und in den ebenfalls metallenen Aufsatz. Und im Inneren der Schaukästen liegen in ausgepolsterten Körbchen die lebenden Babys. Der Mann mit dem Plakat hat nicht zu viel versprochen. Die Kinder sind winzig, unglaublich winzig. Kaum zu glauben, dass es so kleine Ärmchen und Füßchen geben kann. Frühgeborene, so viel hat Walter inzwischen begriffen. Und auch, dass sie hier in dieser Ausstellung zur, ja was, Belustigung künstlich am Leben gehalten werden. Er schüttelt den Kopf. Mary drückt seine Hand. Eine der Krankenschwestern, eine korpulente Frau in mittleren Jahren, öffnet die Glastür des Inkubators direkt vor ihnen. Ein kleiner Mann mit Stirnglatze, Schnurrbart, runder Brille und weißem Kittel tritt neben sie. Hochverehrtes Publikum, ruft er, und das Gemurmel der Menge verstummt. Willkommen in unserem Infantorium. Mein Name ist Dr. Martin Coney. Ich bin der Leiter dieser einmaligen und weltbewegenden Einrichtung. Lassen Sie mich Ihnen zuerst Danke sagen im Namen unserer Kinder. Er breitet die Arme aus, weist nach rechts und links auf die anderen Schaukästen und fährt fort. Ihre 10 Cent helfen diese Kinder am Leben zu erhalten. Wozu? Fragt Walter leise. Psst! Macht Mary. Aber es ist doch Quälerei, flüstert Walter noch, verstummt aber, als sie ihm gegen den Oberschenkel boxt. Keins dieser Kinder würde noch leben, hätten wir sie nicht hier aufgenommen, um sie mit dem Incubator, der segenreichsten Erfindung aller Zeiten, vor dem Tode zu bewahren. Um Geld mit ihnen zu machen. Walter kann sich die Bemerkung nicht verkneifen, aber so leise, dass nicht einmal Mary sie mitbekommt. Schwester Gladys, würden Sie den hochgeschätzten Herrschaften und natürlich auch den Damen eine kleine Demonstration geben? Schwester Gladys lächelt gnädig und nickt. Das, sagt der Doktor und zeigt auf das Baby in der geöffneten Vitrine, ist Kathleen. Vor einer Woche kam sie zur Welt, mehr als 2 Monate vor ihrer Zeit. Die Schwester hält ihre rechte Hand in die Höhe. An ihrem Ringfinger funkelt ein Diamantring, den sie nun mit großer Geste abzieht und in alle Richtungen hält, damit das Publikum ihn bewundern kann. Dann reicht sie ihn an den Doktor weiter, der ihn ebenfalls den Zuschauern präsentiert, während die Schwester die winzige Kathleen vorsichtig aus dem Schaukasten hebt. eine rosige, zerknautschte Handvoll Mensch. »Nun schauen Sie genau hin«, ruft der Arzt. Dann greift er vorsichtig mit zwei Fingern seiner linken Hand einen Arm des Mädchens und schiebt ihr mit der rechten Hand den Diamantring bis zum Ellenbogen. Ein Raunen geht durch die Menge. Die Vorstellung geht noch eine Weile weiter. Das Baby wird auf eine Waage gelegt und mit einem Säckchen Daunenfedern aufgewogen. Die Waage ist manipuliert, vermutet Walter, um das leichtgläubige, amüsierwillige Publikum zu beeindrucken. Schließlich kommt das Ausstellungsstück namens Kathleen in den Schaukasten zurück. Der Doktor verschwindet und die Menge schiebt Walter und Mary weiter, vorbei an der Reihe der Inkubatoren an der Wand.
Schau mal, ein bisschen klein, aber sonst ganz normal eigentlich, sagt Mary und zeigt auf das Kind im letzten Schaukasten.
Wär's normal, wär's nicht hier, in dieser Mini-Freak-Show, mault Walter. Wäre es nicht hier, wäre es tot.
Die Frau, die das sagt, ist Anfang 20 und ärmlich gekleidet. Sie hat sich auf das Geländer gestützt und starrt auf die Vitrine wie auf ein kostbares Kunstwerk. Walter schaut sie verärgert an.
Ja, und wäre das nicht besser für alle? Vor allem für das Kind? All diese, er fuchtelt mit dem Arm in Richtung der Inkubatoren, diese Kümmerlinge, warum lässt man sie nicht sterben?
Die Frau richtet sich auf. Das dort ist mein Sohn. Er heißt Frank, sagt sie ruhig und blickt Walter in die Augen. Der zuckt zurück.
Oh, verzeihen Sie, das tut mir leid.
Was tut Ihnen leid?
Na, das mit Ihrem Sohn.
Oh, der muss Ihnen nicht leid tun. Schauen Sie ihn sich an, den Kümmerling, wie Sie ihn nennen. Noch vor 6 Wochen wurde an ihm das Kunststück mit dem Ring vorgeführt. Und jetzt kann er bald entlassen werden und endlich zu mir nach Hause kommen. Dieser kleine Mann hat schon einen schwereren Kampf gefochten als Sie in Ihrem ganzen Leben, Mister. Und dank dem Doktor hat er ihn gewonnen. Wenn Ihnen etwas leid tun sollte, dann das, was Sie über diese Kinder gesagt haben. Sie ist inzwischen etwas laut geworden und Walter ringt verdutzt um Worte. Mary drängt sich zwischen die beiden.
Was fällt Ihnen ein, so mit meinem Mann zu reden? Sie sollten sich schämen, Ihr Kind hier für Geld auszustellen. Komm, Walter, wir gehen.
Und wieder lässt er sich von ihr ziehen. Hinaus ins Freie, an die frische Luft unter den strahlend blauen Nachmittagshimmel über Coney Island.
Danke, dass du mir beigesprungen bist. Ich wusste gar nicht, was ich dieser Person entgegnen sollte.
Ach, sei still, fährt ihn Mary an. Ich bin deine Ehefrau. Ich stehe in guten wie in schlechten Zeiten an deiner Seite, auch wenn du was Dummes sagst.
Diese Frau hatte vollkommen recht. Wie konntest du nur so etwas Scheußliches sagen?
Aber was?
Dass sie besser tot wären.
Ich schäme mich so für dich.
Aber nichts aber.
Los jetzt, bring mich zu deiner Kirche und wenn wir dort sind, kannst du gleich unseren Herrn Jesus Christus um Vergebung bitten.
Zu dieser Geschichte gibt es nun wirklich eine Menge zu sagen, aber zunächst einmal, haben Sie ihn erkannt? Den jungen, unverschämt gut aussehenden Mann, der Mary und Walter ins Infantorium gelockt hat?
Ja, richtig. Das war der junge Cary Grant. Damals hieß er noch Archibald Leach. Bevor er einer der größten Hollywood-Stars wurde, reiste er mit Theatergruppen durch die USA und verdiente sich zwischendurch unter anderem auf Coney Island sein Geld. Mit einem umgehängten Sandwich-Plakat lockte er Besucher in die Attraktion. Darunter auch die Inkubatorenausstellung. Die erste große Zurschaustellung von Babys in Brutkästen gab es 1896 in Berlin. Pierre Budon, der in Frankreich seine Couveuse in die Praxis überführt hatte, wollte seine Erfindung auf der Berliner Gewerbeausstellung präsentieren. Ursprünglich ging es nur darum, ein Gerät zu zeigen und ob zu diesem Zeitpunkt schon geplant war, auch ein echtes Frühgeborenes hineinzulegen, ist unklar, wie überhaupt einiges am weiteren Verlauf. Wir halten uns an die allgemein akzeptierte Version der Geschichte, wohl wissend, dass es mindestens eine der beteiligten Personen mit der Wahrheit nicht immer so genau nahm, und zwar Martin Coney, der Arzt, den wir gerade eben in Coney Island erlebt haben. Coney wurde 1869 als Michael Cohn in Polen geboren. Er studierte, so behauptete er zumindest, in Leipzig und Berlin Medizin. Darüber sind jedoch an keiner Universität Nachweise zu finden. Er selbst änderte die Details seines frühen Lebens und seiner Ausbildung immer wieder, sodass wohl einige Zweifel an seiner Ausbildung angebracht sind. Als Budin 1896 seinen Brutkasten nach Berlin schicken wollte, war Kauny, wiederum nach eigener späterer Aussage, als Assistent für ihn tätig. Und ihm ging Budins Plan nicht weit genug. Um die Ausstellung attraktiver zu machen, ließ er 6 Brutkästen samt frühgeborenen Krankenschwestern und Ammen liefern. Die Kinder wurden zwischen einem nachgebauten kongolesischen Eingeborenendorf und Tiroler Jodlern präsentiert. Diese Kinderbrutanstalt wurde ein riesiger Publikumserfolg. Und Martin Kauny hatte seine Bestimmung gefunden. 1897 wurde er eingeladen, die Brutkästen in London auszustellen. Leider gab es kurzfristige Lieferschwierigkeiten, was die Babys anging. Die englischen Ärzte weigerten sich, Frühgeborene für derlei zur Schaustellung zur Verfügung zu stellen. Kauny bat Budin in Paris um Hilfe. Und dieser schickte ihm 3 Weidenkörbe mit Frühgeborenen über den Kanal. Auch diese Ausstellung wurde ein großer Erfolg. Und Kauny ging auf Tournee. Nach Turin, zur Weltausstellung nach Paris, in die Vereinigten Staaten. Und 1903 eröffnete er das Infantorium auf Coney Island, das von diesem Zeitpunkt an 40 Jahre lang Sommer für Sommer seine Tore für Massen neugieriger Besucher öffnete. Oh, natürlich gab es Kritik. Von Anfang an empfanden viele diese Ausstellung als entwürdigend. Die Vorstellung, dass da jemand mit der Präsentation hilfloser Babys ein Vermögen macht, war einfach abstoßend. Es kam aber noch etwas anderes dazu. Vielen erschien es als falsch, Frühgeborene zu retten. Man glaubte damit, lebensunfähige Menschen heranzuzüchten. Die Vorstellung, dass es besser sei, diese Kinder sterben zu lassen, war weit verbreitet. Walter Higgins aus unserer Geschichte war beileibe kein Einzelfall. Die einen meinten, diese Kinder würden den Volkskörper schwächen. Die Eugenik und wirre Vorstellungen von Menschenzucht, Zuchtwahl, Rassenreinheit waren keine Erfindungen der Nazis. Auch in den USA hatten sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine große Anhängerschaft. Nicht wenige Ärzte verweigerten die Behandlung Frühgeborener und überließen sie dem Tod. Manche aber lehnten den Inkubator auch aus falsch verstandener Menschenfreundlichkeit ab. Sie glaubten, der Tod würde die Frühgeborenen vor einem Leben voller Leid bewahren. Dr. Ackermann hat dazu eine klare Meinung.
Von den Langzeitwirkungen der Frühgeburtlichkeit lernen wir immer mehr dazu. Die Überlebensqualität ist erstaunlich hoch. Insbesondere wenn man die Patienten selber fragt, unterscheidet sich die subjektiv empfundene Lebensqualität im jungen Erwachsenenalter praktisch nicht von der Normalbevölkerung, also von Menschen, die nicht als Frühgeborenes auf die Welt gekommen sind. Also meine persönliche Überlegung dazu ist, wenn man diese Frühgeborenen in der Hand hält und die schon in den ersten Lebensstunden wirklich mit ihrer Umgebung interagieren sieht. Man macht den Inkubator auf, spricht leise, nimmt kurz Körperkontakte auf, fasst die Hand des Kindes an und die Frühgeborenen haben nicht die Fähigkeit, ihre Augen zu öffnen in den ersten Lebenswochen. Die Lider öffnen sich erst mit 26, 27 Wochen typischerweise. Aber auch schon am ersten Lebenstag, bei der 23., 24. Woche, sehen wir, dass die Kinder versuchen, die Augen zu öffnen und mit uns zu interagieren. Und diese Kinder versorgen zu wollen, wenn man einmal so ein Frühgeborenes gesehen hat, ist, glaube ich, nicht besonders schwer.
Kauny wurde Geschäftemacherei auf Kosten von Babys vorgeworfen. Doch damit tat man ihm Unrecht. Der Großteil der Eintrittsgelder floss in den Unterhalt der Ausstellung und die Pflege der Kinder. Die Neugeborenen wurden von erfahrenen Krankenschwestern betreut, darunter Konys Ehefrau. Ammen standen zur Verfügung und Sauberkeit und Pflege waren für damalige Verhältnisse überdurchschnittlich gut. Besser als in jedem Krankenhaus. Die meisten der Kinder, die Kauny ausstellte, wären ohne ihn wohl verloren gewesen. Für viele Mütter war es die einzige Möglichkeit, ihr frühgeborenes Kind zu retten.
Nur die wenigsten Krankenhäuser verfügten über einen Inkubator. Und selbst wenn man einen fand, musste man sich das erst einmal leisten können. Man schätzt, dass Martin Coney mit seinen Ausstellungen mehr als 6.500 Frühgeborenen das Leben rettete. Eine traurige Fußnote. Neben der Dauerausstellung in New York zog Martin Coney auch mit Wanderausstellungen durch die Vereinigten Staaten. Wenn eine Ausstellung beendet war, bot er die dort eingesetzten Inkubatoren den städtischen Kliniken zur kostenlosen Überlassung an. Jedoch fast überall wurde dieses Angebot abgelehnt. Erst Anfang der 40er Jahre setzte sich der Inkubator langsam, aber sicher in den Kliniken durch. 1943 schloss Coney das Infantorium. Brutkästen für Neugeborene waren endlich keine Attraktion mehr, sondern in der medizinischen Praxis angekommen. Und diese Praxis schauen wir uns jetzt noch einmal genauer an und springen in die Gegenwart, in die Abteilung für Neonatologie der Uniklinik Leipzig. Es gibt da eine Frage, die mich beschäftigt. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die Schwangerschaft eine ganz besondere und besonders enge Verbindung zwischen Mutter und Kind bedeutet. Auch wenn das Kind davon nichts bewusst erlebt. Wie kann man das nun auffangen, wenn das Kind nicht im Bauch seiner Mutter, sondern in einem Hightech-Glaskasten liegt?
Berührung ist ganz wichtig und das verbieten wir den Eltern auf gar keinen Fall. Im Gegensatz, wir fördern das eigentlich. Wir versuchen, diese Ängste der Eltern natürlich auch abzubauen, was ganz schwierig ist. Die sehen da ein viel zu früh und klein geborenes Baby. Die dürfen ihre Kinder anfassen und so bald wie es möglich ist, dürfen die kuscheln. Man spricht da von Känguruen, dass eben dieser Hautkontakt besteht. Und das nehmen die auch ganz klar an. Sobald die Inkubatorklappen offen sind, die Eltern erzählen denen was. Es gibt bei uns auch Bücher, die vorgelesen werden können. Oder wenn Eltern sagen, ja, ich habe in der Schwangerschaft immer dies und jenes Buch vorgelesen, kann ich das mitbringen? Dann ist das auch alles gar kein Problem. Für so größere Kinder, wo man dann auch merkt, die brauchen gewissen Input, haben wir auch so Musikboxen, wo dann einfach so ganz seichte, leise Musik abgespielt wird, eben auf zur Entwicklung. Die Körperwärme der Eltern, wenn man die zum Kuscheln rausgibt, die gibt schon extrem viel. Wir packen die Kinder natürlich trotzdem noch in Decken ein und unsere Raumtemperatur wird dann auch noch abgestimmt, so dass wir meistens leider den Eltern sagen müssen, dass das jetzt für die ein Saunabesuch ist. Das nehmen die aber gerne an. Im Gegenzug dessen dürfen sie halt lange und viele Stunden mit ihren Kindern kuscheln. Und die Temperaturregulation der Kinder funktioniert dann auch mit diesen Maßnahmen eigentlich ganz gut. Die sind trotzdem kontinuierlich überwacht und das funktioniert.
Und wenn die Eltern nicht da sind, dann gibt es immer noch die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte. Menschen wie Julia Reich.
Ich sag mal so, wenn die Kinder bei uns 5 Monate teilweise liegen, dann bauen wir genauso emotional eine Bindung zu den Patienten auf und eben auch zu den Angehörigen, den Eltern in dem Fall. Und wenn dann ein Kind weint, dann beruhigt man das nicht mehr nur im Bett, man nimmt das eben auch raus und man spürt auch im Verlauf der Zeit, wenn das Kind eben auch so ist und diesen emotionalen Input braucht. Und dann ist das nicht so, dass wir das nicht versuchen. Immer wenn es möglich ist, dann und gebraucht wird, wird es natürlich gemacht.
Wie eigentlich jedes Mal, wenn wir ans Ende einer Episode kommen, bleibt so vieles unerzählt. Gerade die Neonatologie ist ein so umfangreiches Feld, da sie alle Aspekte eines neugeborenen Menschen umfasst. Der Inkubator war sicher eine der bedeutendsten Erfindungen, aber viele, viele andere Dinge spielten eine Rolle dabei, die Kindersterblichkeit dramatisch zu senken.
Wir hatten in 1950 ungefähr eine Mortalität, eben bezogen aufs erste Lebensjahr, von ungefähr 3% und sind jetzt runter auf 4 Promille. Also circa ein Zehntel von dem, was wir noch vor 60, 70 Jahren hatten. Das betrifft, wie gesagt, nicht nur die Industrieländer wie Deutschland, sondern auch Entwicklungsländer wie gerade im Zentralafrika sind die Zahlen auch ungefähr auf ein Zehntel runtergegangen. Aber damals waren die Sterblichkeiten deutlich erhöht, sodass die ungefähr von einer Mortalität von 10%, 15%, 20% eben runtergegangen sind auf jetzt 3%, 4%, 5%. Das heißt, die Sterblichkeit ist weiterhin deutlich erhöht in den afrikanischen Ländern, aber im Vergleich zu Mitteleuropa, aber auch dort wird es in kleinen Schritten besser.
Noch immer bleibt sehr viel zu tun, Vor allem natürlich in Ländern, die nicht über eine so gute medizinische Versorgung verfügen wie Deutschland. Doch auch hier bei uns gibt es noch Probleme.
Wenn man es medizinisch, statistisch genau untersucht, haben die ehemaligen Frühgeborenen einen deutlich niedrigeren IQ, zum Beispiel bei IQ-Tests. Da kann der Unterschied bis zu 10 IQ-Punkte betragen, im Mittel. Diese Verteilung ist massiv nach unten verschoben bei den Frühgeborenen. Das heißt, der Mittelwert ist nicht 100, sondern 90. Das heißt, es kann durchaus auch Frühgeborene geben, die dann zum Beispiel Abitur machen oder Hochschulabschluss machen. Aber der Mittelwert liegt ungefähr im Bereich von Menschen, die normalerweise einen Hauptschulabschluss hinlegen würden.
Niemand kann sagen, ob das auch heute noch gilt. Denn die Versorgung der Frühgeborenen wird ständig verbessert. Aber manchmal muss man lange warten, um die Ergebnisse sehen oder messen zu können.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass wir unsere Veränderungen und Verbesserungen der Medizin, die wir momentan vornehmen, wir einzelne Parameter sofort messen können. Überleben, ja, nein, das können wir direkt messen. Was wir nicht messen können, ist zumindest nicht zeitnah, wie sich die neurologische Entwicklung verbessert durch unsere Maßnahmen. Wenn ich wissen möchte, wie der IQ ist, dann kann ich die Kinder frühestens mit dem Alter von 6 Jahren wirklich valide, aber eigentlich erst mit 10, 12, 15 Jahren messen. Und wenn ich jetzt eine Maßnahme habe, in der Hoffnung, das neurologische Outcome zu verbessern, und ich muss 15 Jahre warten, bis ich einen Unterschied sehe, so viel Geduld hat man selten in der Medizin. Und andersrum auch, wir müssen diese Geduld haben, um einfach zu schauen, wo verbessern wir uns, wie können wir uns verbessern.
Bevor ich noch eine letzte kurze Geschichte erzähle, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Julia Reich und Dr. Benjamin Ackermann für ihre Expertise, ihre Einblicke und ihre Bereitschaft, mit uns zu sprechen. Die Neonatologie ist, ich erwähnte es schon, noch nicht lange als eigenständiger Fachbereich anerkannt. Der erste europäische Lehrstuhl für Neonatologie wurde erst 1969 an der Charité in Ost-Berlin eingerichtet. Die erste Inhaberin war Ingeborg Silm Rappoport. Inge Rappoport hatte ihr Medizinstudium 1937 mit dem Staatsexamen abgeschlossen. Von 1937 bis 1938 arbeitete sie am israelitischen Krankenhaus in Hamburg als Assistenzärztin und fertigte in dieser Zeit ihre Dissertationsschrift an. Die Zulassung zur Doktorprüfung aber wurde ihr von den nationalsozialistischen Behörden verwehrt, da ihre Großeltern mütterlicherseits jüdisch waren. Im September 1938, nur wenige Tage vor der Pogromnacht, emigrierte sie in die USA und spezialisierte sich dort auf die Pädiatrie, die Kindermedizin. Sie engagierte sich gegen die Rassentrennung in den Vereinigten Staaten und wurde darüber zur Kommunistin, woraufhin sie und ihr Mann ins Visier der Kommunistenjäger der McCarthy-Ära kamen. Die Eheleute und ihre Kinder verließen das Land 1950 und zogen schließlich 1952 in die DDR, wo Inge Rappoport den neu geschaffenen Lehrstuhl für Neonatologie übernahm. Vielleicht haben Sie mal von einer deutschen Fernsehserie namens Charité gehört. Soll gar nicht schlecht sein. Dort können Sie Ingeborg Rappoport in der 3. Staffel erleben, verkörpert durch meine hinreißende Kollegin, die Schauspielerin Nina Kunzendorf. Die Geschichte von Inge Rappoport hat noch eine Pointe, ein kleines Happy End. Im Mai 2015 verteidigte sie in einem 45-minütigen Prüfungsgespräch vor 3 Professoren der Universität Hamburg ihre Doktorarbeit fast 80 Jahre, nachdem sie sie geschrieben hatte und sie wegen ihrer jüdischen Herkunft ausgeschlossen worden war. Zu diesem Zeitpunkt war Ingeborg Silm Rappoport 102 Jahre alt. Und so endet unsere Geschichte über die allerjüngsten Menschen mit dem ältesten Menschen, der meines Wissens ein Promotionsverfahren abgeschlossen hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei wären. Dann geht es um das Impfen. Und das ist ein Sieg der Medizin, der wahrscheinlich mehr Menschenleben gerettet hat als jede andere Entdeckung oder Erfindung. Ihr Ulrich Nöten.
Siege der Medizin, ist ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Jetzt kostenlos folgen oder abonnieren und gerne auch bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Executive Producers: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Faktencheck: Dr. Martin Allwang, Dr. Andreas Baum und Dr. Roland Mühlbauer. Autoren: Lutz Neumann, Volker Strübing. Interviews: Simone Terbrack, Lutz Neumann. Musik: Johannes Cornelius. Produktion: Philipp Klauer, Felix Stäblein. Redaktion, Recherche und Unterstützung: Carsten Weichelt, Elena Urban, Miriam Laura Seckler, Kari Kungel, Sonja Giebes. Regie: Simone Terbrack. Projektleitung: Sven Rühlicke, Ruben Schulze-Fröhlich. Produziert von den Wake Word Studios in München.